Herzlich willkommen in dem kleinen Vortrag. Tatsächlich mal ein fast nicht technischer Vortrag von mir, mit ein bisschen Technik drin, aber eben mal nichts zu Check-MK oder zu CEF, ja, was vielleicht einige von mir in den letzten Jahren gehört haben. Wie funktioniert das Internet? Ich habe mir mal vorgenommen, ein bisschen was auch aus der Geschichte zu erzählen und wie das Internet so organisiert ist. Was passiert eigentlich hinter meiner Fritzbox sozusagen? Und genau, da sind wir auch schon so ein bisschen am Einstieg. Ich habe gerade mitbekommen, wer jetzt hier ist, weil er noch nicht im WLAN ist, ja, der WLAN-Name ist CLT und das Passwort ist Chemnitz mit einem großen C. Ja. Und dann funktioniert das Internet auch bei euch. Genau. Zu mir, ich bin seit 12 Jahren in der Heinlein-Gruppe. Ja, wir sind inzwischen ein kleiner Konzern mit 80 Mitarbeitern. Im Consulting genauso lange oder fast noch länger, ich glaube es waren 3-4 Wochen länger, bin ich auch bei den Chemnitzer Linux-Tagen und komme immer wieder gerne her und halte auch den einen oder anderen Vortrag. Das Internetprotokoll, wo kommt es her? Wie ist es entstanden? Protokoll ist ja erstmal ein Begriff, der immer wieder verwendet wird. Ne? In IP, in der Abkürzung, taucht es ja auch auf. Oder in SMTP oder in IMAP, das P steht immer für Protokoll. Protokoll kennt man auch aus dem diplomatischen Bereich zum Beispiel. Ne? Wenn sich zwei Staaten besuchen, dann folgt es immer einem strengen Protokoll, heißt es dann, ne? Einem strengen diplomatischen Protokoll. Da sind einfach Abläufe festgelegt. Und genauso ist es eben auch bei Netzwerkprotokollen. Abläufe werden festgelegt, damit zwei Teilnehmer, sagt man ja dann, miteinander reden können. Ja? Wie fing es an? Die Menschheit wollte über längere Strecken kommunizieren und als erstes behaupte ich jetzt einfach mal, gab es die optische Telegrafie, ne? Leuchtfeuer, Signalarme, standen die Leute so und haben Flaggen geschwenkt, ne? Lichtzeichen. Weiß nicht, wer Herr der Ringe gesehen hat, da gibt es die schöne Szene, wo dann Rohan alarmiert wird, nachdem Pippin endlich das Feuer entzünden konnte. Und dann fliegt die Kamera so über die Berge und man sieht die Leuchtfeuer angehen und die Reiter reiten am Ende los. Und es gibt diese epische Schlacht. Dann hat man das Ganze irgendwann mit dem Elektromagnetismus verbunden. Ne? Es gab einen Schreibtelegraph vom Herrn Morse oder Morse. Der hat dann auch den Morse-Code erfunden. Eine Abfolge von langen und kurzen Signalen, die dann eben Buchstaben darstellen. Das heißt, 1838 hatten wir schon, könnte man sagen, einen ersten digitalen Code, um eben Nachrichten zu übertragen. Danach kam erst das Telefon. Der erste Satz, der in ein Telefon gesprochen wurde, soll das Pferd frisst keinen Gurkensalat gewesen sein. Ja? Die Antwort auf diesen Satz ist nicht bekannt. Dann gab es ein zweites erstes Telefon, ja, von Herrn Bell. Die Bell Laboratories gibt es ja auch immer noch, ne? Das heißt, auch eine sehr alte Institution. Gab natürlich auch zu dem Zeitpunkt schon Patentstreite und so weiter. 1969 fing es dann an, dass Computer vernetzt wurden. Ne? Nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg kamen ja die ersten Rechenmaschinen auf, die digital gerechnet haben. Und 1969 hat man sich dann überlegt, diese auch zu vernetzen, weil es eben auch in dem Bereich natürlich sinnvoll ist, Informationen auszutauschen. Und 1973 gab es dann TCP von Windsurf und Herrn Kahn. Die Protokolle für Telnet und FTP, also das File Transfer Protokoll, sind tatsächlich älter als TCP. Ja, die haben vor TCP eben auf andere Transportmechanismen zurückgegriffen. 1978 gab es dann erst die Trennung von IP und TCP und UDP. Das heißt, das war vorher ein Protokoll und dann wurde es getrennt in das sogenannte Internetprotokoll und das Transfer-Control-Protokoll und das User-Datagram-Protokoll, wie es heißt. Seit 1983 gibt es das Internet Advisory Board. Das ist so eine Art Aufsichtsrat, der die Entwicklung der Internetprotokolle beaufsichtigt und dem eine gewisse Richtung gibt, aufpasst, dass das nicht irgendwie in Quatsch ausartet. Und seit 1986 gibt es die IETF, die Internet Engineering Task Force. Und die IETF ist ein Zusammenschluss von Freiwilligen. Da wird auf öffentlichen Mailinglisten diskutiert. Im Grunde kann da jeder teilnehmen. Und die IETF hat Arbeitsgruppen, die sich eben um die Weiterentwicklung und die Entwicklung von neuen Protokollen kümmern. Ja. Ergebnis sind dann die vielleicht bekannten RFCs, die im strengen Sinne ja gar keine Standards sind, sondern Requests for Comments, ja, also eigentlich eine Aufforderung, einen Kommentar abzugeben. Aber in den RFCs wird halt so ein Protokoll beschrieben und irgendwann ist so ein RFC finalisiert, weil es eben keine Kommentare mehr gibt. Und dann kann er zu einem Internetstandard werden, davon gibt es aber tatsächlich gar nicht so viele, ne? Sondern die meisten Protokolle gehen gar nicht über dieses RFC-Stadium hinaus. Zum 1. April, da steht er jetzt auch wieder ins Haus, gibt es immer eine Veröffentlichung von lustigen RFCs. In den 90er Jahren gab es den RFC 1149, sagt das jemandem was? Internet Protocol over Avian Carriers. Also Internetprotokoll über Brieftauben. Ja. Da wurde halt dann spezifiziert, wie man IP-Pakete ausdruckt auf kleine Papierschnipsel, die in die Kapseln tut für die Brieftauben und dann die Brieftauben losschickt, auf der anderen Seite wieder einscannt und dann hat man ein IP-Protokoll-Paket übertragen. Ne? In dem RFC steht dann drin, dass es halt nur für Point-to-Point-Verbindungen geht und so weiter und dass bestimmte Broadcast-Protokolle halt nicht funktionieren. 2011 gab es dann einen neuen RFC, der das Ganze auf IPv6 erweitert hat. Und da steht dann halt zum Beispiel drin, dass das sogenannte Neighbor Discovery nicht funktioniert, wenn man Avian Carriers als Transportmedium verwendet. Ja. Weil es zum Beispiel keine Link-Local-Adressen gibt. Genau, also man kann sich mal die RFCs durchschauen, immer am 1. April. Da gibt es noch so andere Schmankerl, sage ich mal. Na, und dann fing es natürlich auch an mit dem Schadcode 1988, der Morris-Wurm. Wer hat ihn noch persönlich erlebt? Okay. ein Wurm, der wohl gar nicht so absichtlich freigesetzt wurde, sich dann aber relativ schnell über Sendmail und die anderen Programme verbreitet hat und wohl das halbe Internet lahmgelegt hat. Ich war damals auch noch nicht im Internet. Aber das ist so die Geschichte. Ne? Und seitdem plagen wir uns halt mit Spam und keine Ahnung was rum. Genau. Ich hoffe auch, dass hier niemand im Raum ist, der noch Sendmail einsetzt. Ich hatte tatsächlich vor 3 Wochen einen merkwürdigen Anruf an der Hotline. Da hat jemand ein BSD-System mit Sendmail frisch aufgesetzt. Ich habe auch gedacht, kann ich dir leider nicht mithelfen. Genau. Angefangen hat es dann, wie gesagt, mit Telefonie oder auch mit Telegrafie und das war eben leitungsvermittelte Kommunikation. Ne? Dazu musste eine Leitung geschaltet werden zwischen den beiden Teilnehmern und wer hat die Leitung geschaltet? Frauen, sage ich jetzt mal ganz banal. Ne? Das Fräulein von Amt, wie es so heißt, sagt man heute ja eben auch aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Aber das sah eben so aus, dass dort die Beschäftigten vor großen Boards saßen und mit Kabeln und Steckern auf zwei Seiten eben die Leitungen durchgeschaltet haben. Damit man eben telefonieren konnte, was ja über eine Zweidrahtleitung funktionierte, musste eben diese Leitung von einem Telefon bis zum anderen durchgeschaltet werden. Extremer wurde es dann in größeren Städten. Ja, das ist ein Bild, was ich gefunden habe aus Stockholm. Ein Telefonturm, wo dann alle Leitungen zusammenkamen. Ne, der war dann höher als alle Häuser drumherum. Und von den Häusern liefen dann die Leitungen zu diesem Turm. Den hat es wohl bis 1913 gegeben. Und dann hat man das Ganze irgendwann unterirdisch verlegt. Ne, also die leitungsvermittelte Kommunikation. Der Sender hat also eine durchgeschaltete Zweidrahtleitung bis zum Empfänger. Das wurde eben am Anfang per Hand vermittelt. Ne? In alten Filmen sieht man das noch. Man musste am Telefon drehen. Und dann war das Fräulein vom Amt dran. Und dann hat man gesagt, ich hätte gerne mit dem und dem gesprochen. Und dann wurde das umgestöpselt. Hat am Anfang auch nur in derselben Stadt funktioniert wahrscheinlich. Und weil ja auch die Anzahl der Leitungen, die Anzahl der Gespräche limitiert hat. Ne? Und wenn ich dann zwischen zwei Städten nur 10 Leitungen gelegt habe, dann konnten halt auch nur 10 Gespräche gleichzeitig stattfinden. Ne? Irgendwann wurden die Damen dann durch Elektromechanik ersetzt. Drehhubwähler hießen die dann, glaube ich. Drehhubwähler? Nee. Drehwähler einfach. Danke. 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 Und dann halt auch elektronisch irgendwann. Und gerade im internationalen Bereich fing es dann früh an, dass die Gespräche eben sich eine Leitung geteilt hatten. Ne, weil es eben zu wenig Leitungen gab, international. Ne. Es gab schon relativ früh Unterseekabel, weil man halt gemerkt hat, Telefonie ist ein gutes Medium, um die Welt zusammenzubringen. Aber es gab halt eigentlich immer zu wenig Leitung. Und da ist man dann eben irgendwann auf die Idee gekommen, die Leitungen nicht durchzuschalten zwischen Sender und Empfänger, sondern die Daten, die da übertragen werden sollen, und ob es jetzt Sprache ist oder irgendwas anderes, ist jetzt einfach mal egal, dass man eben keine reservierte Leitung mehr hat, sondern dass die Daten in Pakete aufgeteilt werden. Und am Paket vorne sind dann Absender- und Empfängeradresse dran. Und dann wird das Paket einfach auf die Leitung gelegt, auf die Reise geschickt sozusagen. Und zwischendurch gibt es Stationen, die diese Adressen auswerten können. Und die entscheiden dann, ob das Paket den oder den Weg nimmt. Und dadurch, dass das eben kleine Pakete sind, belegen die Leitung nicht die ganze Zeit, sondern zwischendurch können eben über dieselbe Leitung andere Pakete laufen, die vielleicht ganz andere Sender und Empfänger haben und sich dann eben aber gerade so die internationalen Leitungen dann teilen. Und die Adressen stehen natürlich am Anfang des Paketes, damit diese Zwischenstationen, die eben entscheiden, wo das Paket als nächstes hingeht, sich nicht das ganze Paket anschauen müssen, sondern eben nur die Adressen am Anfang. Ja, und dann sind wir beim berühmten Schichtenmodell. Da gibt es das OSI, das Internationale Standardisierungsinstitut, oder eben TCP/IP, was eben von der IETF kommt. Und das sind eben zwei verschiedene Welten. Ich habe mal versucht, die hier so nebeneinander zu legen. Ne, ganz unten haben wir die Physik, kann man sagen. Ne, bei TCP/IP heißt es Link Layer. Da haben wir dann tatsächlich Physik oder halt Brieftauben. Und da geht es halt darum, wie kommen die Daten am Ende als elektrische Impulse heutzutage oder eben auch als Lichtimpulse, ne, von einer Station zur nächsten. Das heißt, das ist wirklich immer nur von einer Station zur nächsten, der physische Aspekt. Darüber haben wir dann den Netzwerkaspekt, ja, das ist bei TCP/IP das Internetprotokoll. Da haben wir dann Adressen, die weltweit Stationen eindeutig identifizieren. Ne? Und damit ist schon mal klar, wo geht das Paket oder wo soll das Paket hin? Das heißt, das ist jetzt schon stationsübergreifend adressiert. Und dann haben wir die Transportschicht, eben TCP, UDP oder andere Transportprotokolle bei TCP/IP, ne? SCTP gibt es da noch, die eben den Transport absichert. Denn das Internetprotokoll selber sichert nichts ab, ne? Sondern das sorgt nur dafür, dass ein Paket in Richtung einer Station losgeschickt werden kann und durchs Netz transportiert werden kann. Aber es sichert nicht ab, dass eine Leitung mal so gestört ist, dass das Paket eben verloren geht. Ne, sowas kann eben immer mal auftreten. Das ist Aufgabe der Transportschicht. TCP sorgt halt mit Neuübertragung und Ähnlichem dafür, dass die Daten am Ende auch gesichert ankommen. Ne, UDP jetzt nicht so. Da gibt es ja den Witz. Ne? Ich könnte euch einen Witz über UDP erzählen, aber ich weiß nicht, ob ihr ihn bekommt. Auf Englisch funktioniert er natürlich besser. Darüber gibt es dann die Applikationsschicht. Ne? Im OSI-Schichtenmodell teilt sich das eben noch mal ein bisschen mehr auf. Bei TCP/IP haben wir eben die Applikationsprotokolle und die dann halt auf der Grundlage von TCP einen gesicherten Datenstrom haben und eben dann HTTP oder SMTP implementieren. Also E-Mails übertragen, Webseiten übertragen und was man mit HTTP heutzutage noch so alles macht. Genau. Die berühmte, ne, das OSI-Schichtenmodell hat 7 Schichten. Was jetzt auf der Folie nicht drauf ist, ist die Schicht 8, ne, in der die meisten Fehler passieren. Das ist der menschliche Faktor. Denn der Nutzer, die Nutzerin, die dann die Applikation verwendet, gehört ja irgendwie auch dazu. So, TCP/IP, hier sieht es so schön einfach aus. In Wahrheit, also jede Schicht löst halt ein Problem und jede Schicht hat auch ein eigenes Adressierungsschema. Und TCP/IP sieht hier einfach aus, aber in Wahrheit ist es das natürlich nicht. Ja? Ihr braucht da nicht die Brille aufsetzen. Das ist ein Bild, habe ich von Agilent geklaut, was mal versucht hat, die damals aktuellen TCP/IP-Protokolle in Zusammenhang zu setzen. Ja? Und das ist halt ein Riesenchaos. Und ihr seht auch, hier wurde so versucht, die Schichten 1, 2, 3, 4 bis 7 aufzumalen. Aber es gibt eben Protokolle, die schichtenübergreifend arbeiten bei TCP/IP. Weil die IETF als Standardisierungsgremium, will ich es jetzt mal nennen, da halt eher einen pragmatischen Ansatz fährt. Ne? Es gibt da die Aussage, es muss einfach ein grober Konsens existieren und es muss eine Implementierung vorhanden sein. Ja? Und dann wird halt ein Internetprotokoll als RFC akzeptiert und dann kommen halt solche Dinge bei raus. So, zu den Adressen. Wie gesagt, jede Ebene im Protokoll-Stack hat ein eigenes Adressierungsschema. Beim Link-Layer kommt es eben aufs Medium an. Ne, wir haben MAC-Adressen bei Ethernet, die sind 48-Bit lang. Medium Access Control heißt das, MAC, ne, ist also keine schottische Vorsilbe oder hat auch nichts mit Apple zu tun. Das Internetprotokoll, davon gibt es ja 2 Varianten seit ein paar Jahren. In Version 4 haben wir 32-Bit lange Adressen, in Version 6 128-Bit lange Adressen, damit dann auch jedes Sandkorn im Universum eine IP-Adresse bekommen kann, wie man so sagt. Bei TCP und UDP sind die Adressen die Portnummern. Ne, jeder weiß vielleicht, dass es eben für verschiedene Anwendungen dann verschiedene Ports gibt und das wird eben bei TCP und UDP über die sogenannte Portnummer adressiert. Ne? Das sind 16-Bit, deshalb haben wir Portnummern von 0 bis 65.535. Und es gibt eben da auch eine Standardisierung. Die IANA, die Internet Assigned Numbers Agency vergibt die Nummern für die Protokolle und Port 80 ist HTTP, Port 443 ist HTTPS. Ne? Damit eben auch der Empfänger der Nachricht das der richtigen Applikation zuordnen kann. Und dann haben wir eben auf der Applikationsebene die verschiedenen Protokolle. Wenn HTTP eingesetzt wird, ist die Adressierung die URL. Ne? Bei SMTP ist es die Mailadresse und so weiter und so fort. Also jede Schicht hat eben auch ihre eigenen Adressen. Und jede Schicht hat am Ende auch ein eigenes Paketformat. Ne? Ethernet, das Paketformat sieht eben anders aus als IP und HTTP sieht halt anders aus als SMTP auch. So, die Pakete werden jetzt entsprechend der Schichten verpackt. Wenn ich also jetzt den klassischen Fall habe, ich habe einen Rechner mit einem Ethernet-Interface, dann habe ich außen ein Ethernet-Paket mit einer Adressierung mit Ethernet-Adressen. Dann habe ich da drin ein Paket, das dem Internetprotokoll entspricht, mit zwei Internetadressen. Und da drin habe ich dann ein TCP-Paket zum Beispiel von einem Port zu einem anderen Port. Ja, und damit sind eben die Prozesse oder Applikationen auf diesen beiden Kommunikationspartnern dann adressiert über die Portnummer. Und in dem TCP-Paket dann habe ich eine Payload, wie man sagt, also den Inhalt des Pakets. Und das ist dann eben auch wieder natürlich abhängig vom Protokoll. Wenn ich mit einem Port 80 spreche, wird da sehr wahrscheinlich HTTP gesprochen. Dann habe ich da einen HTTP-Stream drin. Oder mit UDP-Port 161 spreche ich halt SNMP. Und die SNMP-Traps sind Port 162. Genau, und E-Mail-Übertragung läuft eben über TCP-Port 25 zum Beispiel. Wie gehen jetzt die... Genau, und am Ende habe ich eben einfach nur Bits auf der Leitung, ne? Die eben auch je nach Medium unterschiedlich elektrisch kodiert werden. Ja? Wenn ich Kupfer-Ethernet habe, dann habe ich dort bestimmte elektrische Signale drauf. Wenn ich Lichtwellenleiter habe, habe ich bestimmte optische Signale drauf. Am Ende habe ich also tatsächlich eine physische Kodierung, dann habe ich erstmal Bits und dann habe ich oft Ethernet und das Ganze nennt man dann eben den Link Layer. Genau. Das Paket, was dann losgeschickt wird, muss ja zu einer bestimmten Station losgeschickt werden. Ne? Das wird nicht einfach so in die Welt gepustet, sondern ich muss ja das einem anderen Kommunikationspartner schicken. Und deshalb gibt es Routing-Tabellen. Und in denen steht drin, wenn du, lieber Rechner, ein Paket losschickst, dann schau doch bitte in die Routing-Tabelle, wohin du es schickst. Ja? Und jetzt habe ich hier eine recht einfache Routing-Tabelle. Ja? Netz 192.0.2.0, also ein IPv4-Netz, mit einer 24-Bit langen Netzwerkmaske, liegt direkt am Ethernet-Device ETH0 an. Und ich habe hier auch eine Source-Adresse drinstehen, das ist offenbar meine eigene Adresse in diesem Netz. Und die zweite Route in der Tabelle ist einfach die sogenannte Default-Route. Und da steht ein VIA drin, eine andere IP-Adresse, 192.0.2.1. Die ist dann eben auch über das ETH0-Device erreichbar. Ne? Offensichtlich per DHCP zugewiesen worden. Genau. Ne? Und diese Routing-Tabelle sagt jetzt einfach, alle Pakete in das Netz 192.0.2 können lokal zugestellt werden in dem Netz, was an diesem Ethernet-Interface hängt. Und alle anderen Pakete musst du an diese Station 192.0.2.1 schicken. Das ist dein Default-Router. Und der weiß dann schon, wie es weitergeht. Ja? Das heißt, ich als Absender muss gar nicht die gesamte Route kennen zu meinem Ziel, sondern ich muss einfach nur den nächsten Hop kennen, wie man sagt. Ja, die nächste Station, die dann in der Lage ist, das Paket weiterzuleiten. So, ich gucke mir jetzt als Absender erstmal an, an wen soll denn das Paket überhaupt gehen. Ne, die Empfängeradresse ist 192.0.2.15 und dann kommt ein bisschen Arithmetik hinzu. Dann muss nämlich geprüft werden, passt sie zu einer der Routen. Und die Prüfung ist eine bitweise Verundung mit der Netzmaske. Ja, ein bisschen Mathematik leider dabei. Die Routen sind nach der Netzmaske sortiert und je länger die Netzmaske ist, desto spezifischer ist die Route. Ja. Und die Länge der Netzmaske, das ist ja die Anzahl der Bits hinter dem Schrägstrich, ne, hinter der Netznummer. Und die Default-Route kann man in IPv4 eben auch so schreiben, 0.0.0.0/0. Ne, also kein Bit Netzmaske und damit natürlich auch kein Bit in der Netzadresse. Und /24, ihr kennt es sicher, 255.255.255.0. Ich habe mir schon lange angewöhnt, das einfach /24 zu nennen. Und das sind ja einfach, weil das ja 32 Bit sind, sind halt die ersten 24 Bit gesetzt und die letzten 8 nicht. Und wenn ich das jetzt verunde, ne, ich habe die Ziel-IP-Adresse, ich mache eine UND-Operation mit der Netzmaske und dann bekomme ich raus, dass das Ergebnis der Verundung der Zieladresse und das Ergebnis der Verundung der Netzadresse mit jeweils der Netzmaske dasselbe ist. Und dann weiß ich, dass ich diese Route verwenden kann, um das Paket loszuschicken. Und die Route sagt ja, das Netz ist direkt über das Interface ETH0 erreichbar. Das heißt, jetzt geht es darum, ich muss rausfinden, welche Link-Layer-Adresse hat denn meine Zielstation. Ja, was ich ja habe, ist die Zieladresse im Internetprotokoll, also auf Schicht 3 sozusagen. Und ich brauche jetzt die Zieladresse eine Schicht tiefer, denn ich muss ja ein Ethernet-Paket losschicken. Es ist ja ein Ethernet-Interface, was außenrum eben Ethernet-Adressen als Adressierung verwendet. Das heißt, der nächste Schritt ist jetzt, diese IP-Adresse in eine MAC-Adresse, in eine Ethernet-Adresse umzuwandeln. Und dafür gibt es bei IPv4 das Address-Resolution-Protokoll und bei IPv6 eben das Neighbor-Discovery. Die funktionieren beide ein bisschen anders, aber im Grunde wird ins Netz gebrüllt, hallo, wer hat denn die 192.0.2.15? Antwortet doch mal bitte. Und der Teilnehmer, der sie hat, antwortet dann und sagt, ja, ich habe die IP und das ist meine MAC-Adresse. Und der Absender, der diese Antwort bekommen hat, merkt sich das eine Weile. Ja, das ist die sogenannte Neighbor-Tabelle. Kann man auch abfragen. Da gibt es dann eben solche Einträge, wie hier in der dritten Zeile. Die 2.15 hat eine Link-Local-Adresse auf Interface ETH0 mit dieser MAC-Adresse eben. Und das ist im Zustand reachable. Ja, das heißt, der hat kürzlich geantwortet auf eben einen sogenannten ARP-Request oder wir hatten gerade erst Kommunikation mit dem und die hat funktioniert und dann ist die Adresse eben verfügbar. So, und erst dann kann eben das Paket komplett zusammengebaut werden. Das heißt, ich habe jetzt ein Ethernet-Paket von meiner MAC-Adresse an die MAC-Adresse von dieser IP, von der Ziel-IP. Und dann habe ich eben ein IP-Paket von der Punkt 24 an die Punkt 15 und ein TCP-Paket von dem Port an den Port. Und das war es dann im Prinzip schon. Ne? Ich habe jetzt hier nichts weiter auf der Folie, dann wird das Paket losgeschickt, kommt beim Empfänger an, der packt natürlich erstmal das Ethernet-Paket aus, weil es ja an seine eigene MAC-Adresse adressiert ist. Dann sieht der Empfänger das IP-Paket in dem Ethernet-Paket. Da steht die eigene IP-Adresse drin. Kann er also auch das IP-Paket weiterverarbeiten. Und dann sieht er ein TCP-Paket in dem IP-Paket. Da steht drin, das geht an Port 80. Und dann wird das eben an die Applikation weitergegeben, die an Port 80 lauscht, wie man sagt. Und die muss dann halt mit dem Inhalt dieses Paketes weiterarbeiten können. Ne? Und das ist dann zum Beispiel HTTP. Wenn der Empfänger jetzt nicht im lokalen Netz ist, ja, also hier eine ganz andere IP-Adresse hat, dann habe ich ja am Ende die Unverknüpfung mit der Null, weil ich sehr wahrscheinlich eine Default-Route habe in meiner Routing-Tabelle. Ja, und die Unverknüpfung mit der Null ist natürlich dasselbe Ergebnis wie die Unverknüpfung von 0000 mit Null. Und das ist Null. Und die Default-Route greift eben immer als letztes, weil eben die Routing-Tabelle nach Länge der Netzmaske sortiert ist. Jetzt steht also in der Default-Route, dass die 2.1 der Gateway ist. Und das heißt jetzt, dass ich als Absender das Paket an diesen Gateway schicken muss. Das heißt, ich muss jetzt die MAC-Adresse von der 2.1 rausfinden. Das mache ich wieder per ARP. Und dann baue ich das Paket wieder zusammen. Von meiner MAC-Adresse an die MAC-Adresse von der 2.1. Dann habe ich ein IP-Paket von meiner IP-Adresse an die 198.51 und so weiter. Und da drin wieder ein TCP-Paket an Port 22 jetzt hier in dem Fall. Und damit erhält dann jetzt der Gateway mit dieser MAC-Adresse das IP-Paket an diesen Empfänger. Aber dieses IP-Paket gehört, oder das IP-Paket hat ja als Empfänger keine eigene IP-Adresse. Ja, das heißt, diese Station hat jetzt zwar ein Ethernet-Paket bekommen, was an sie adressiert ist, hat aber in diesem Ethernet-Paket jetzt ein IP-Paket ausgepackt, was nicht an sie adressiert ist, weil die IP-Adresse nicht zu dieser Station gehört. Also muss diese Station, der Gateway, in die eigene Routing-Tabelle schauen und nachschauen, wie geht es denn dann weiter. Ja, und dann ist diese Station ein Router, der eben jetzt auf IP-Ebene das Paket weiterreicht an die nächste Station. Und da geht es dann weiter, bis hoffentlich irgendwann die 198.51.142 erreicht ist. Ja? Beim Absenden weiß ich das aber gar nicht, ob diese Station überhaupt erreichbar ist. Das ist eben der Unterschied auch zur leitungsvermittelten Kommunikation. Da wird eben erstmal die Leitung aufgebaut. Und wenn die Leitung durchgeschaltet ist, kann ich kommunizieren. Bei der paketvermittelten Kommunikation ist das am Anfang eben nicht möglich, zu wissen, ob die Empfängerstation überhaupt antworten kann oder empfangen kann. Und deshalb gibt es eben dann TCP, was ja einen Handshake, sagt man auf Englisch, also ein Verbindungsaufbau erstmal hat, wo eben erstmal drei Pakete hin und her geschickt wird, um festzustellen, ob die Verbindung überhaupt aufgebaut werden kann. So, wie sieht das dann grafisch aus? Ich habe jetzt hier mal links den Sender und rechts den Empfänger, ne? Und dazwischen haben wir eben drei Router stehen. Und auf der Ethernet-Ebene wird eben über die MAC-Adressen hier kommuniziert und ein Ethernet-Paket immer wieder neu aufgebaut. Die Ethernet-Pakete leben halt wirklich nur dann zwischen den jeweiligen Kommunikationspartnern auf der Ebene. Das ist dann auch die sogenannte Ethernet-Broadcast-Domain. Die Link-Layer-Adressen müssen immer nur zwischen diesen Stationen eindeutig sein. Wenn jetzt der hier hinten eine andere MAC-Adresse hat oder die gleiche MAC-Adresse wie der hier vorne hat, ist das theoretisch kein Problem. Weil eben der Scope der Adresse oder der Gültigkeitsbereich der Adresse auf diese ja doch sehr lokale Verbindung beschränkt ist. Darüber haben wir eben die IP-Schicht und da haben wir eben schon globale Adressen, weil ich ja hier an der Stelle den Empfänger hier hinten adressieren möchte. Ja, und da haben wir ja jetzt seit mehreren Jahren schon das Problem, dass die 32-Bit in IPv4 nicht mehr ausreichen für den Bedarf der Welt im Internet und es deshalb eben auch schon seit 30 Jahren oder so IPv6 gibt, mit eigentlich genug ausreichend Adressraum. Aber aus irgendeinem Grund setzt sich das immer noch nicht so richtig durch. Genau, also im Consumer-Bereich, sage ich mal vorsichtig, sind wir gerade in Deutschland wohl schon sehr weit, was die Versorgung von DSL-Anschlüssen und so weiter mit IPv6 angeht. Habe letztens erst gelesen, Google bekommt wohl 76% des Traffics über IPv6 aus Deutschland. Ja. Aber ich sage mal so in Firmennetzen und so, ihr werdet es selber wissen wahrscheinlich, ist das halt noch nicht so, hat sich noch nicht so durchgesetzt. Ne? Hängt mit der Lesbarkeit der Adressen zusammen möglicherweise und mit anderen Faktoren.
Ja. Zwischen den Stationen? Ist schon gut.
Ja, also die Frage war, ob hier die Protokollversion sich manchmal ändert zwischen den Stationen. Es gibt Umsetzer, die das können. Ja, das sind dann Proxys oder Gateways, die halt auf der einen Seite IPv4 oder IPv6 sprechen und auf der anderen Seite dann entsprechend anders. Die Schwierigkeit besteht dabei immer, dass ich dann aber keine durchgehende Adressierung habe. Ja? Und da gibt es dann so Tricks mit DNS, die dann bestimmte Adressen rausgeben und so, aber das führt jetzt vielleicht ein bisschen arg weit. Genau. Oberhalb von IP habe ich dann TCP und das ist logisch gesehen dann schon eine durchgehende Verbindung. Ja? Weil ich ja auch gar in der TCP-Ebene habe ich ja auch gar keine globale Adressierung mehr, sondern ich habe ja nur noch diese Portnummern. Ja? Das heißt, mein Paket hat schon den Weg zum Empfänger gefunden und dort spreche ich einen bestimmten Port an. Ja? Das heißt, die TCP-Schicht hat bereits eine durchgeschaltete Verbindung, könnte man sagen, und funktioniert am Ende eben wieder wie die Zweidrahtleitung. Und darüber wird dann zum Beispiel HTTP gesprochen. Und wenn ich jetzt einen zweiten Empfänger habe, dann geht die Leitung zu diesem zweiten Empfänger hier vielleicht vom Router 1 direkt weg. Ne? Und wenn dann eine Verbindung aufgebaut wird, dann zweigt die da sozusagen ab. Ne? Und der Router Nummer 1 hier, der weiß dann, wenn ein IP-Paket zum Empfänger 2 soll, dann muss das hier über die andere physische Leitung laufen. Genau. Ein Router ist also ein Netzwerkgerät mit mindestens zwei Schnittstellen, behaupte ich mal. Ne? Man muss nur an die Fritzbox denken, die halt auch ein Router ist. Ich habe eine interne Schnittstelle, eine externe Schnittstelle und ein Router baut halt Verbindungen zu anderen Routern auf, ne? Um eben die Pakete weiterzugeben. Wenn man es sich dann noch genauer anschaut, das ist jetzt nicht mehr Fritzbox-Level, sondern dann tatsächlich Internet-Router, dann hat so ein Router eine Router-ID, das ist auch eine 32-Bit-Adresse. Da nimmt man dann üblicherweise auch die IPv4-Notation, die dann auf dem Loopback-Interface des Routers gebunden wird. Und dann hat der Router eben auf seinen Interfaces dann entsprechende Adressen, um in den jeweiligen Netzen kommunizieren zu können. So. Woher wissen die denn überhaupt, wohin mit den Paketen? Ja? Also ich habe jetzt das einfach mal behauptet. Da ist eine kurze Frage.
Also ich gehe noch ohne Mikro, aber ich habe die Aufnahme vielleicht clever.
Danke. Ich weiß nicht, ob das noch kommt oder ob es jetzt schon kam und ich es noch nicht verstanden habe. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja quasi im Verlauf der Übertragung sozusagen eine Umwandlung von dem Elektrischen in andere Signale, die dann hin und her gesendet werden können. Ja, was ich nicht so richtig verstanden habe, ist, wie sozusagen, also wie wird das Signal zu dem Paket, was dann übersendet wird? Also wird das einfach durch die Protokolle geregelt und das kann man jetzt schlecht erklären?
Ja, das genau. Also was ich jetzt nicht explizit erwähnt habe, aber diese unterste Schicht, die Link-Layer-Schicht, die kann zwischen den Stationen durchaus unterschiedlich sein. Ich kann hier vorne Kupferleitungen haben, ich kann hier Lichtwellen haben, ich kann hier eine Richtfunkverbindung haben und hier hinten habe ich Brieftauben. Und das ist eben nur die unterste Schicht. Und ich habe hier eben eine Implementation, das nimmt mir oft die Hardware ab, die tatsächliche Netzwerkkarte, die dann eben die Bits auf der Leitung erzeugt, also tatsächlich physisch das, was auf der Leitung passiert, elektrisch oder optisch. Und am Ende bekomme ich im Betriebssystem eben eine Folge von Bits. Ja? Und das Betriebssystem macht dann in Software eben IP hier an der Stelle und TCP, was heutzutage oft auch in die Hardware ausgelagert werden kann. Ne? TCP Offloading heißt es dann. Und dann kümmert sich die Hardware um Teile der Kommunikation hier. Ja? Und da verschwimmen dann auch schon wieder die Grenzen der verschiedenen Ebenen in dem Netzwerkstack. Aber das ist dann eben auch effizienter und schneller am Ende. Genau. So, woher wissen die denn, wohin mit den Paketen? Wir haben hier vier Netze, ne? Und zwischen Netz 3 und 4 liegt eine Leitung, da ist jeweils ein Router. Ne? Das heißt, die Stationen in dem Netz wissen, sie haben hier einen Router im Netz und sie können die Pakete zu dem schicken. Und der weiß, dass es hierhin geht, wenn die Zieladresse in diesem Netz liegt. Und rückwärts natürlich hoffentlich genauso. Ja, und dann können neue Leitungen gelegt werden zu anderen Netzen. Und dort sind eben auch Router aktiv. Und hier wäre jetzt die Situation, wenn ich im Netz 4 ein Paket losschicke, was zu Netz 1 soll, dann würde der Router das erstmal hierhin schicken, der würde das darüber schicken und der schickt es dann hierhin. Und dann kommt es an. Über Private-Adressen spreche ich jetzt gerade nicht. Ja? Es gibt einen RFC, der für Dokumentationszwecke diese Netzbereiche auflistet. Die werden tatsächlich nicht im Internet verwendet, diese 3/24-Netze. Aber ich brauchte halt hier ein zusätzliches /24 und da habe ich mich mal bei RFC 1918 bedient. Auf das Thema Private-IPs möchte ich in dem Rahmen des Vortrags gar nicht eingehen. Und ich kann aber eben eine neue Leitung legen zwischen den beiden Netzen und dann habe ich da eine Abkürzung sozusagen. Ja? Und so ist die Grundstruktur des Internets im Prinzip, es ist ein Netz aus Netzen, deshalb heißt es Internet. Ja? Es hat also damit zu tun, dass es eben zwischen Netzen ist, sozusagen. Und die Router müssen jetzt eben wissen, wie sie andere Netze erreichen, über die Leitungen, die sie haben. Und dazu gibt es dann auch Organisationsstrukturen, die sich eben gebildet haben, die sogenannten autonomen Systeme, ja, das hat nichts mit den Autonomen aus Kreuzberg zu tun bei uns. Ein autonomes System ist einfach eine Sammlung gemeinsam verwaltete IP-Netze, also sprich eine Firma zum Beispiel, ja, so wie wir, oder eben eine Organisation, so wie das amerikanische Verteidigungsministerium oder so. Und die sind untereinander verbunden, weil die autonomen Systeme Leitungen zwischen sich legen oder legen lassen. Ne? Und die bilden dann das Internet. Die werden über eine AS-Nummer identifiziert, die ist 32-bittig. Die war früher 16-bittig, ja, das heißt, es konnte früher nur 65.000 autonome Systeme geben, hat man dann auch schnell gemerkt, reicht nicht ganz. Ja. Ist immerhin 32-bittig, also es kann 4 Milliarden autonome Systeme geben auf der Welt oder im Weltraum, ne, wenn man an die Zukunft der Menschheit denken vielleicht. Aber bis dahin ändert sich das vielleicht auch nochmal. Die Organisation der AS-Nummern und allem, was so dazugehört, ist regional aufgeteilt. Ich meine in 5 Regionen weltweit. In Europa ist es das RIPE. Und jeder kann im Prinzip so eine eigene AS-Nummer bekommen. Ja, es gibt auch Privatpersonen, die eine eigene AS-Nummer haben. Einfach weil sie Testsysteme betreiben wollen und ähnliches. Wichtig wohl als Voraussetzung ist hier, dass ich eben mit mindestens 2 anderen autonomen Systemen verbunden bin, ja, und Daten austausche. Wenn ich nur mit einem anderen autonomen System verbunden bin, dann ist es eine klassische Kunden-Provider-Beziehung. Ne? Dann habe ich zudem meine Default-Route und dann brauche ich da auch nicht in der Verwaltungsstruktur des Internets erwähnt werden, weil mein Provider das für mich tut und mir den ganzen Traffic ja routet. Und dann muss ich da selber auch keinen Aufwand betreiben. Aber wenn ich mehr als eine Verbindung habe, dann geht das eben mit einer eigenen AS-Nummer und dann spreche ich mit der Welt, der Router, über BGP, das Border Gateway Protocol. Da komme ich gleich auch noch zu. Aber erstmal zu RIPE. Die hat einen französischen Namen, deshalb dürfte man gar nicht RIPE sagen, sondern RIPE oder so. Das Réseau IP European Network Coordination Center. Das ist also die europäische Vereinigung der Internet-Netzwerk-Admins oder wie auch immer, auch eine Organisation, in der man Mitglied werden kann und dann auch dort an Entscheidungen sich beteiligen kann. Die RIPE pflegt vor allen Dingen eine Datenbank, in der eben die autonomen Systeme verwaltet werden. Ja, und da gibt es dann eben so Einträge wie die AS-Nummer, auch die INET-NUM-Einträge sind interessant. Ne? Da kann ich nämlich mal nachschauen, wenn ich eine IP-Adresse habe, wem gehört die denn eigentlich? Ja, und das steht eben in dieser Datenbank, wenn es eine europäische IP-Adresse ist. Dann gibt es andere Objekte in der Datenbank, die die Routen beschreiben. Das heißt, welches AS annonciert denn diesen sogenannten Prefix, also diese Route? Ja? Das hilft eben dabei, dann auch etwas den Missbrauch einzuschränken. Ich weiß nicht, ob er das vor ein paar Jahren mitbekommen hat. Pakistan hat mal den gesamten YouTube-Traffic auf pakistanische Server umgeleitet. Ja? Weil sie einfach gesagt haben, hier, die IP-Adressen von YouTube gehören nach Pakistan. Und dann haben alle Internet-Router gesagt, oh gut, dann schicken wir die mal dahin. Und dann war YouTube kurz nicht erreichbar. Ja, und genauso Domain-Records, ne, die Auflösung von IP-Adressen in Namen, die sogenannte Rückwärtsauflösung im DNS, läuft dann eben auch über Einträge in der RIPE-Datenbank unter anderem, ne, welcher Nameserver ist für welche PTR-Records zuständig. Das Border Gateway Protokoll ist ein sogenanntes Routing-Protokoll. Damit tauschen Router-Informationen untereinander auf. Ja, das ist auch ein IP-Protokoll, läuft über Port 179. Und damit sagen sich die Router untereinander, ich habe hier die und die Router, lieber Nachbar, wenn du Pakete für das Ziel hast, dann kannst du die zu mir schicken. Ja? Und andersrum natürlich genauso. Ne? Die eine Seite sagt also, ich habe hier die und die Zielnetze. Die andere Seite sagt, ich habe die und die Zielnetze. Und dann wissen die Router gegenseitig, wen sie worüber erreichen. Ne? Und jeder Router hat eben Verbindungen zu möglicherweise mehreren anderen Routern und baut darüber dann eben seine eigene Routing-Tabelle auf und weiß dann eben, über welche Nachbarn die Ziele dann entsprechend erreichbar sind. Wenn ich in dem Protokoll wiederum die Default-Route übergebe, dann habe ich wieder diese Beziehung Provider-Kunde, ne, weil dann ich einen Router habe, dem ich alles schicken kann, für das ich keine spezifischere Route habe. Ja, und der löst das dann für mich auf. Ich kann auch als Empfänger dieser Informationen, ja, kann ich entscheiden, ob ich einzelne Routen akzeptieren möchte. Da gibt es Filtermöglichkeiten und so weiter. Und das geht natürlich für IPv4 und IPv6. Ja. Und das Routing erfolgt eben auf dieser IP-Ebene. Und das hat eben nichts mit TCP und den ganzen Protokollen darüber zu tun. Die Router tauschen dann sogenannte BGP-Updates aus. Ne, das heißt, ich habe neue Routen oder es werden auch mal Routen entfernt, ne, weil sich Pfade ändern. Weil Leitungen hinzukommen oder entfernt werden. Es wird ein sogenannter AS-Pfad aufgebaut. Das ist einfach die Hintereinanderverkettung der autonomen Systeme, der Nummern der autonomen Systeme. Wie ist dann am Ende ein Ziel erreichbar? Ja, da kann man dann auch schon mal ablesen, über welche Provider, ne, im Internet, welche Backbone-Provider dann tatsächlich die Pakete laufen. Es gibt verschiedene Metriken, da gehe ich jetzt gar nicht so sehr auf die Einzelheiten an, über die noch oder mit denen noch entschieden wird, welches Announcement präferiert wird, ne? Weil so ein Router natürlich von verschiedenen Stellen dann gesagt bekommt, hier, das Ziel ist hierüber erreichbar oder darüber oder so, und dann muss eben eine Entscheidung getroffen werden. Am Ende steht in der Routing-Tabelle ja nur eine Route, sage ich jetzt mal ganz banal. Na, und das kann eben über die Prioritäten oder über Filter beeinflusst werden. Hier noch eine kleine Grafik. Das ist jetzt keine Grafik, die sich hier fortsetzt, sondern die X-Achsen gehen jeweils von 2010 bis heute ungefähr, ne? 2024. Und die Y-Achse ist aber, hat dieselbe Skalierung. Links haben wir die Einträge für IPv6, rechts die Einträge für IPv4 in der globalen Routing-Tabelle, der sogenannten Full-Table. Und wir sind eben bei V6 bei gut 200.000 Einträgen, bei V4 bei fast 1 Million Einträgen. Ja, ein Router, der die Full-Table hat, der muss in seinem Memory Platz haben für 1 Million Routing-Einträge. Das wird eine Fritzbox nicht schaffen, sage ich mal so. Noch schnell, bevor die Zeit dann wirklich zu Ende ist, wie funktioniert das dann mit Linux? Naja, ganz einfach, ich muss IP-Forwarding anmachen. Dann habe ich einen Router. Ja? Mehr ist eigentlich nicht notwendig, dann habe ich eine Routing-Tabelle. Und das Ganze kann ich natürlich persistieren mit dem SysCTL-Mechanismus. Redirects sollten ausgeschaltet werden, empfiehlt sich. Und dann habe ich natürlich Routing-Software, die auf Linux läuft. Ne? Quagga ist ein Fork von Zebra. Inzwischen gibt es eine Weiterentwicklung, die nennt sich Free Range Routing. XORB ist, glaube ich, tot. OpenBGPD weiß ich auch nicht. Und dann gibt es noch BERT. Das setzen wir auch ein. Das wird auch von großen Internet-Exchanges verwendet, ist auf BSDs und eben auf Linux verfügbar und funktioniert ganz anders als die Zebra-Familie, sage ich jetzt mal. Gut. Dazu gibt es jetzt aber keine Konfigurationseinführung oder Ähnliches, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Damit bin ich dann auch schon am Ende. Vielen Dank.
Vielen Dank für den Vortrag. Es bleiben jetzt leider eigentlich keine Zeit mehr für Fragen. Ja, es tut mir leid, aber wir müssen den
Rahmen. Ja, weiß nicht, wie viele Fragen kommen würden. Ist hier jetzt direkt ein Vortrag oder ist jetzt das? Okay, ja, dann müssen wir leider. Schluss mal.
Danke noch. Ja.